SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Am Mikrofon ist Katharina Eickhoff. Ausnahmedirigent und Komponist des 20. Jahrhunderts, Rabbi und Schüler, ungläubig Glaubender und Zweifler, Optimist, Euphoriker, cooler Hund und heißes Herz, Amerikaner, Europäer, Weltbürger, Freiheitskünder, alles Mensch. Leonard Bernstein, geboren vor 100 Jahren im August 1918 in Massachusetts, war so vieles auf einmal, dass man ihn nie vollständig beschreiben, geschweige denn erklären kann. Lenny, wie ihn die ganze Welt genannt hat, war nicht nur ein universaler Musiker, sondern auch ein Medienereignis. Und natürlich können wir uns die unzähligen Ton- und Filmaufnahmen mit Leonard Bernstein, seine Musikaufzeichnungen und Vorträge anhören, um uns ein Bild von ihm zu machen. Wir können aber auch einfach mal jemanden fragen, der Bernstein gekannt und mit ihm gearbeitet hat.
Er war ein altes Leben. Er war wie ein Shooting Star, eine Stern, der einfach durch die Nacht blitzt. Und wir sagen, ein fallender Stern.
Eine Zeitung hat Thomas Hampson mal The Thinking Man's Baritone genannt, den Bariton für denkende Menschen. Und vielleicht war es das, was Leonard Bernstein so gefallen hat an ihm, dass dieser junge Sänger, Amerikaner wie Bernstein, nicht bloß mit dieser berückend schönen Stimme gesegnet war, sondern dass er auch noch leidenschaftlich gern über das nachdachte, was er da sang. Bernstein holt sich Hampson für die Aufnahmen von Mahlers Liedern mit den Wiener Philharmonikern. Und es bleibt nicht bei Mahler. Auch für Bernsteins eigene Kompositionen wird Thomas Hampson zu einem der bedeutendsten Interpreten. Mit Lenny Musik zu machen war wie ein Gespräch, sagt Hampson. Heute ist Thomas Hampson selbst hingebungsvoller Lehrer, Forscher und Musikerklärer und, genau wie sein Mentor, ein leidenschaftlicher Weltverbesserer. Bernstein hat viele Spuren hinterlassen bei Thomas Hampson und die wollen wir hier suchen gehen. An einem Sommertag sitzen wir in Hampsons Wiener Wohnung im 6. Bezirk vor einer Videoaufzeichnung, die nur ein paar hundert Meter Luftlinie von hier entstanden ist. Thomas Hampson, Leonard Bernstein und die Wiener Philharmoniker im großen Saal des Wiener Musikvereins mit Gustav Mahlers Liedern eines fahrenden Gesellen.
Feld, da noch auf den Gräsern hing, sprach zu mir der Lustgefink, ein Geld. Guten Morgen, ein Geld, du wirst nicht eine schöne Welt, schöne Welt.
Thomas Hampson, das war im goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Jetzt sitzen wir 28 Jahre später hier in Wien und reden über Bernstein, aber eben auch über Sie. Erinnern Sie sich noch, wie Ihnen damals zumute war rund um diese Aufnahme?
Oh, schon. Es ist, als ob es gestern war. Und dass wir das angeschaut haben, ich meine, es strömt einige Erinnerungen, gut und schlecht. Ich glaube, das Schlimmste ist, dass das war im Herbst, die Lied eines fahrenden Gesellen haben wir im Herbst 89 aufgenommen. Und im Frühjahr 90 war ich auf Tournee mit der Wiener Philharmoniker und Bernstein in den berühmten Carnegie Hall Konzerten. Das war mein Debüt in Carnegie Hall und das war sein letzter Auftritt in Carnegie Hall. Und dann ist er gestorben. Kriege ich einen Anruf, später im Winter 90, wann ich in Wien wieder sei, weil es gibt Retuschen von die müssen einfach Korrigierungen machen in der Aufnahme, in der DVD. Ich sagte, wie sollen wir das machen? Ja, sie müssen das Playback machen. Und tatsächlich, für diese Retakes bin ich in ein Studio gegangen und die haben den Studio genau nachgebaut für die Perspektive, die sie gebraucht haben für unseren goldenen Saal.
Für den goldenen Saal.
Und die haben Akustik den Lenny dann auf der Leinwand gespielt. Dort, ne? Und ich musste mit dort stehen und singen. und der alte Meister dirigieren. Und das hat, ich werde jetzt emotionell. Ich lost it. Ich habe angefangen, ich war mir geheult. Und es war wirklich schwer, wahnsinnig schwer. Und alle haben Verständnis natürlich gehabt, aber das war wirklich, das war wirklich schwer.
Na, eigentlich wollten wir ja erst am Ende weinen. Und jetzt hat Thomas Hampson schon in den ersten paar Minuten einen Kloß im Hals. Bernstein lässt einen eben auch heute noch nicht kalt. Aber wie und wann haben sich die beiden denn nun eigentlich tatsächlich kennengelernt?
Tatsächlich ist es im Jahr 86 gewesen. Ich war nicht aus New York, ich war nicht in dieser Clique, aber ich war irgendwie plötzlich da und wurde dann gefragt nach einem Vorsingen für den Lenny. Und natürlich mit aller Begeisterung, ziemliche Aufregung. Ne? Ich habe ihn nie kennengelernt davor. Aber natürlich, der ist ein Idol gewesen. Ich meine, jeder hat Bernstein gekannt. Und von Fernsehen her, von Delegat her, von Young People's Concerts her, ich meine, mein ganzes Bewusstsein in Musik ist irgendwie begleitet mit Leonard Bernstein und seine Schallplatten und der berühmte New York Philharmonic und so weiter und so fort. Auf jeden Fall durfte ich dann in seiner Wohnung in der berühmten Dakota-Gebäude, die Lauren Bacall war Nachbarin, habe ich sie auch kennengelernt. Das war wahnsinnig aufregend. Ne? Und ich habe ihm dann vorgesungen und ich habe eine Arie gesungen. Ich habe Mozart eingewärmt sozusagen und er kam rein. Ja, das habe ich schon gehört und wenn du nicht Mozart singen könntest, wärst du nicht an der Met. Was hast du noch? Und ich sagte, ja, wenn sie noch Zeit hätten, hätte ich noch ein Lied. Ja, was? Ja, zu Straßburg auf der Chance von Gustav Mahler. Na, das sollen wir mal hören, sagte er. Saß hin, zündete ein Zigarett an, so, bitte. Und wir fingen an, ja, und dann habe ich gesungen, dann kam ich diese leise Stelle. Heute, die Brüder, Zimmer, ihr Brüder, Zimmer, heute, zum ersten Mal, heute. Und ich merke, der saß gleich vor mir, ich war in seinem Wohnzimmer, bitte, nicht? Und der saß und hat mich so angestarrt und seine Zigarette arscht einfach weiter, plass an seine Fingerspitze, hat schon auch seine erste Scotch da, nicht? Und dieser Blick werde ich nie vergessen. Ich kann es wirklich schwer beschreiben. Es war die erste Mal, dass ich habe das Gefühl, dass ich durch die brennende Hülle seines Augens in diese Tiefe, dieser Hirnwerk, weil es war so vieles los in seinem Blick an mir und was er hörte und was er war. Und er sagte, stopp mal. Und wir haben dann gestoppt, ich sagte, mach's nochmal. Ich sagte, mach's nochmal. Mach's nochmal! Ich habe dann die leise Stelle gemacht. Und ich war nicht begeistert, aber nicht, da hat er gesagt, wie weißt du das zu machen, so zu machen? Ich sagte, wie weiß ich was zu machen? Warum singst du es so? Und dann habe ich gesagt, ich war einfach, wie ich bin. Ich sagte, Entschuldigung, meinst du von Gesangstechnik her oder von Content her? Von was der Bursch singt? Ich sagte, ach, du singst, wie der Bursch denkt? Ich sagte, Entschuldigung, wie sonst? Aha, warum hast du entschieden, dann die höhere Töne zu nehmen? Weil es gibt tatsächlich eine Auswahl dort. Ich sagte, das sind die größeren Töne. Und die Anweisung von Mahler ist, wenn das nicht klappt, nimm doch die anderen. Aber ich finde die Verletzlichkeit sehr vorhanden, diese höheren Töne. Und als ich geredet habe, einfach bloß, ne, hat er wirklich angefangen zu lächeln und strahlen. Okay, ja, kenne ich mich schon aus. Wir müssen arbeiten. Fangen wir nochmal an.
Thomas Hampson mit Gustav Mahlers Zu Straßburg auf der Schanz, Die Orchesterfassung dieses Klavierlieds stammt von Luciano Berio. Und der hat in dieser Aufnahme hier auch das Philharmonia Orchestra geleitet. Über dieses Mahlerlied also haben sich Thomas Hampson und Leonard Bernstein kennen und schätzen gelernt.
Und diese 15-minütige Vorsingen ist dann zum beinahe eine Stunde Begegnung.
Bernstein, sagte Thomas Hampson mal, hat ihm beigebracht, dass man ein Gleichgewicht zwischen Intellekt und Instinkt finden kann. Natürlich muss man erst mal tief über so ein Lied nachdenken, aber irgendwann, das habe Lenny ihm gezeigt, so Hampson, irgendwann müssen dann Soul and Guts and Heart übernehmen, Seele, Herz und Unterleib.
Eben die Geschichte mit Lieder eines fallenden Gesellen. Ich bin zu der Probe zu ihm in Connecticut hinaufgefahren und es war ein Sonntag früh. Er war offenbar, ja, hatte sein erstes Scotch irgendwie schon in der Hand gehabt. Und ich habe natürlich Fragen gehabt. Ich habe gesagt, ja, Lenny, es war tatsächlich, jetzt können wir arbeiten, wunderbar. Ja, 11.30 Uhr in der Früh am Sonntag, er hat so ein Augenblick, es war lustig. Ich habe gesagt, ja, what are your questions? Ja, und er hat so eine krächelnde Stimme am Schluss, aber er war lieb. Und er hat immer gesagt, er wollte nur singen in sein Leben. Aber, was soll ich machen? Auf jeden Fall sagte ich, ja, schau, ich meine, diese ersten 4 Tage, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, der Maler schreibt 63 zum Viertel und dann kommt nach den vier Tagen kommt eine Fermata auf den Strich, bitte nicht auf einen Ton, auf den Strich, und dann gleich danach 60. Ich meine, hört man wirklich den Unterschied zwischen 60 und 63? Und er schreibt nicht alles, aber nicht sentimental. Ich meine, das ist ein Wahnsinn. Ich meine, bitte, was meinst du darüber? Und noch dazu, im Klavierauszug heißt, dass diese Dierdelim Pam Pam Pa ist eine 3/8 ausgeschrieben, aber beim Orchester ist es ein, bleibt 2/4 mit einem großen Triol. Ich meine, wieso man das hat? Das ist einfach, so fing ich einfach an, wie eine Welpe aus der Käfig. Ne? Und er schaut mich so an, sagt, stop! Bist du jemals auf eine jüdische Hochzeit? Nein. Na bitte, sagt er, bitte. Jeidl-diedl-dei, jeidl-dei, jeidl-diedl-dei, jeidl-dei. Und der Bursch ist nicht glücklich. Das sing mal, hör mal auf mit dem Denken. Ne? So könnte er auch sein, nicht? Aber er hat das geliebt. Er hat diese instinktive, teils Gelernte, diese Frische von der Jugend, diese Neugier und Inbrunst, das alles in der Welt zu schaffen, was jemals geschafft werden kann, einfach was man hat in diesem Alter, nicht? Und natürlich die Perspektive mit einem großen Mann wie Bernstein, der hat gewusst, was es heißt, vor ihm zu stehen. Aber er liebt das und er hat seine jüngeren Künstler mit tragende Hände und liebevolle väterliche Onkelsorge, außer wenn es um Musizieren ging. Und wenn du als Profi da stand auf der Bühne und du eine Verpflichtung hast, in Musik und zu leiten, was zu leisten war, dann war die Maßstab einfach die höchste, dass es sein könnte. Dann ging die Phrase dorthin, dann ging es dahin. Nein, 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 nicht so, so. Bitte machen wir es nochmal. Entschuldigung, Thomas, das kann ich besser. Nein, ich verstehe schon. Aber bitte, das wäre super, wenn du nicht atmen musst. Musst du wirklich dort atmen? Ja, versuche mal. Dann habe ich Phrasen gesungen, dass ich nie in meinem Leben wieder gesungen habe.
Wir hören Bernstein jetzt einfach mal ein bisschen beim Proben zu.
Ja, das kenne ich.
In dem Fall probt er instrumental rein, nämlich das Werk, mit dessen Partitur er dann am Ende auf seinen Wunsch begraben worden ist. Die 5. von Gustav Mahler.
Ich weiß wohl, dass dies nur Probe ist. Aber was probieren wir? Die Noten können Sie spielen, das weiß ich. Es ist Mahler, das fehlt. Diese klagende, jedes Tremolo soll Maximum sein. In einer Höhepunkt wie 18 hier. Man kann nicht so spielen. Mahler, es geht nicht. Es ist kein Mahler.
Leonard Bernstein probt da Gustav Mahlers 5. Sinfonie mit in diesem Moment offenbar eher unverständigen Wiener Philharmonikern. Und Thomas Hampson, der das gerade mit mir angeschaut hat, versinkt angesichts des Meisters in Aktion in Erinnerungen.
Ach, der war. Ja, der war.
Da hört man schon auch, dass er nicht immer nur liebenswert und begeistert war. Ne?
Das ist genau der Punkt.
Dass er auch, wenn es ihm wirklich um was ging, dass er dann auch sehr, sehr direkt sein konnte.
Das ist, was der Lenny, genau was er meinte, dieser Probeausschnitt und genau was er, wie er gearbeitet hat. Es war, eine Probe war wirklich eine Probe zu sehen, wo die Innerei ist, nicht?
Er wollte ja auch wirklich, dass jeder alles gibt. Das hat er ja gerade gesagt. Er sagt irgendwann in dieser Probe auch, ich möchte, dass sie spielen, bis ihre Instrumente zerbrechen.
Ja.
Und so hat er ja auch selber Musik gemacht, also getanzt, gewütet, sich verströmt. Aber hat dieser messianische Überschwang, sag ich mal, hat der eigentlich allen auch gefallen? Hat das bei allen funktioniert?
Oder das sind zwei verschiedene Fragen. Ja. Ob es funktioniert hat oder gefallen hat. Gefallen hat es tot sicher nicht. Ne? So, es gibt natürlich raue Geschichten und lustige Geschichten über den Lenny, wie die berühmte Begegnung in Boston, wo der dann ausgesprungen bei der Probe beim Brahms ist und ja, das muss so und so und der spielt das und das ist gar nicht und das war eigentlich gezielt auf die Hörner. Ne? Und er hat seine Tirade und alle die Inhalte und genau, das ist emotionell und alles. Dann ist er fertig und dann fragt der Hornist, ja, okay, Maestro, wunderbar, ist das halt lauter oder leiser? Einfach ihn zu verspotten. Und diese Geschichte wird erzählt, aber es wird wenig erzählt, was er darauf geantwortet hat. Er hat ganz still den angeschaut, natürlich war es sehr unangenehm, weil ich meine, das ist unerhört in der Zeit, ne? Aber Boston und Bernstein war eine Geschichte. Das war für Familie. Das war eine üppige, schnoddrige Sohn mit 18. Er hat einfach dem Vater eine Watsche gegeben. Ne? Und der Papa hat ihm angeschaut, der Lenny, und sagte, es ist leiser und lauter und alles inzwischen. Die Frage ist, ob du das verstehst. Fangen wir an. Das finde ich phänomenal.
Boston war tatsächlich sowas wie Bernsteins alte Heimat. Schließlich stammte er ja aus Massachusetts und hat das Dirigieren vor allem bei Serge Koussevitzky, dem Chef des Boston Symphony Orchestra, gelernt, dessen Manschettenknöpfe er bis zuletzt bei Konzerten getragen und vor jedem Auftritt andächtig geküsst hat. Später hat er das New York Philharmonic, Gustav Mahlers einstiges Orchester, zu großen Taten und großer Musik animiert. Und sein Herzensprojekt war begleitend dazu seit den späten 40er Jahren das Israel Philharmonic Orchestra. Aber dass Leonard Bernstein, Amerikaner und Jude, eines Tages ein Herz und eine Seele ausgerechnet mit den Wiener Philharmonikern sein würde, das ist ihm wohl eher mal nicht an der Wiege gesungen worden.
Bernstein war ja eben nicht irgendein einführender Dirigent. Also ich denke, es war schon eine besondere Situation, dass er mit diesem Orchester gearbeitet hat, wo er, als er damals angefangen hat, Maler zu machen mit ihnen, tatsächlich auch noch Ex-SS-Leute drin saßen.
Ja, das
ist ja schon eine seltsame Situation.
Und sicherlich in der Zeit waren immer noch Leute, die eher von dieser Herkunft kamen.
Wusste das. Er sagte, der Trompeter war, sagt, das ist mein Lieblings-Nazi. Ist doch seltsam, oder?
Ja. Gut, aber der Lenny war Humanist.
Jamie Bernstein, also seine älteste Tochter, die sagt in ihrem Vorwort zu der Gesamtausgabe, die gerade bei der Deutschen Grammophon rausgekommen ist, schreibt sie etwas, worüber man eigentlich gar nicht so nachdenkt, aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass nämlich bis zu Leonard Bernstein es eigentlich undenkbar war, dass ein Amerikaner die großen Orchester in Europa dirigiert.
Oh, das ist eine interessante Perspektive. Das kann wohl sein, weil meistens waren die großen Dirigenten nach Amerika gekommen, waren Europäer.
Ja, und in Europa konnte man sich ja, glaube ich, einfach sehr lange nicht vorstellen, dass ein Amerikaner Beethoven, Brahms oder auch Mahler verstehen
kann. Mit dieser Ansehen und Repertoirekenntnis und Können wie der Bernstein ist er sicherlich ein Unikat gewesen.
Bernstein, der hatte ja eine ganz große Affinität, gerade zu dieser österreichisch-deutschen Kultur- und Musiksphäre. Das war ja schon ungewöhnlich. Also er war der Sohn eines jüdischen Handlungsreisenden, bei denen zu Hause eigentlich immer, außer im Radio, keine Musik gelaufen ist.
Ja, aber ich meine, der Lenny war ein Genie. Ich meine, Ich kann mir nicht vorstellen, wie es war, mit ihm in der Schule zu sein.
Wahrscheinlich unterhaltsam.
Ja, das kann man laut sagen, nicht? Und man muss auch denken, ich meine, wir reden jetzt über diese Lenny, aber es gab den anderen Lenny auch, nicht? In den 50er Jahren, er war der König von Broadway. Und auch seine eigenen Werke. Es ist lustig, weil als wir den Memoriam für ihn gesungen haben, der Michael, das sind Thomas und ich, und der Michael hat gesagt, pass mal auf, in 20 Jahren redet über Lenny als Komponist mehr als Dirigent. Und das ist tatsächlich wahr. In dieser 100-Jahr-Feier ist er nicht nur die leichtere Muse, sozusagen, wobei so leicht ist es auch nicht, nicht? Aber auch seine symphonischen Werke und was er alles komponiert hat, ist es eben, zumindest ebenbürtig, wie er als Phänomen auf dem Pult gewesen ist. Weil er war eine Starfigur, natürlich sondergleichen. Aber er ist auch nicht unumstritten. Nicht? Ich meine, in New York, er war wahnsinnig frustriert mit den Chefkritiker, den Schönberg, wie hieß er bei der New York Times, nicht? Der einfach ihm nur gejagt hat. Nicht? Aber das ist eine New York-Angelegenheit. Die Kritiker in New York sind ein besonderes Kollegium unter sich.
Yeah, it's a hell of a town.
A hell of a town, kann man laut sagen. Nicht?
Das hören wir jetzt mal. Der Beginn von On the Town. Das ist Leonard Bernsteins ganz frühes Meisterwerk für den Broadway, entstanden 1944. Das Stück spielte damals in der Jetztzeit, aber der Krieg wird überhaupt nicht thematisiert. Lenny und seine zwei Texter Betty Comden und Adolph Green haben da vor allem eine leidenschaftliche Liebeserklärung an New York abgeliefert. In dieser Aufnahme hier stand schon nicht mehr Leonard Bernstein am Pult, sondern Michael Tilson Thomas. Und Thomas Hampson war einer der drei Marinesoldaten, die da für einen Tag und eine Nacht in New York im Hafen an Land stolpern. Welche Erinnerungen verbindet er mit dieser Produktion, frage ich Thomas Hampson.
Michael war der damalige Musikdirektor der London Symphony Orchestra.
Michael Tilson Thomas.
Ja, Michael Tilson Thomas. Und er hat einige Werke, so halb konzertant, aber halb gestaged. Ich meine, wir waren alle off book, as we say, auswendig. Und On the Town war ein großes Projekt und es war eine super Besetzung. Meine Flicke war dabei. Und
Frederica von Stade.
Ja, die Frederica von Stade, aber auch die Tyne Daly.
Tyne Daly,
dabei,
ne? Ja.
Das ist ein, da war ein Broadway. Die war die erste große Broadway-Persönlichkeit, die ich kennengelernt habe. Und das ist ein Powerhouse. Seafood's the best in the town, and I can cook too. My fish can't be beat, my sugar's the sweetest around. I'm a man's ideal of a perfect meal, right down to the demi-tasse. I'm a common joy for a hungry boy, baby. I'm cooking with gas. Oh, I'm a gumdrop, a sweet lollipop, a brook trout right out of the brook. And what's more, baby, I can cook. Tyne Daly, das Powerhouse von Broadway, als Hildy in Leonard Bernsteins On the Town. Michael Tilson Thomas, Bernsteins Lieblingsschüler und Freund, leitete das zum Broadway-Orchester erweiterte London Symphony Orchestra. Aber wir haben wirklich so viel Spaß gehabt und der Michael kannte natürlich diese Metier in- und auswendig.
Er war schon so ein bisschen der Ziehsohn von Bernstein.
Ja, die waren, ne? Sehr verbunden und sehr nah und Saison, ja, der Nachfolger und Lieblingskind und. Und sogar so nah, dass natürlich kamen die Familienstreit auch da drin und die Harte von Lenny. Lenny könnte schon sehr brusk sein und sehr in seine Herausforderungen von anderen ziemlich in den Fleisch stecken und was auch immer. Besser kennen den Leonard Bernstein gegenüber als der Michael, kann ich mir nicht vorstellen. Michael hat den Lenny gepflegt, geliebt, gefolgt, geschützt, geehrt, von ihm gelernt und so weiter und so fort. So, als wir das gemacht haben, das war das Nächste an Bernstein, das wir kommen könnten. Der Lenny-Zeit war eine enorme Bestätigung für sehr viele Instinkte, die ich hatte, nicht Wissen. Ne? Aber vor allem ununterbrochen Neugier, Bereitschaft, Unzufriedenheit in gesunden Maßnahmen.
Unzufriedenheit.
Ja. Du musst mit dir unzufrieden sein, aber zufrieden in dem Moment, du musst verzeihlich sein. Mhm. Aber unzufrieden muss man. Ich kann doch näher gehen, ich kann doch besser werden. Und nie aufhören. Nie aufhören.
So war er selbst ja auch. Er hat ja tatsächlich wohl bis zum Schluss vor den Aufführungen studiert und immer gesagt, und wenn er rausging, gesagt, ich kann das Stück doch gar nicht.
So ist es genau.
Aber von dieser Unsicherheit hat man da nichts gespürt, wenn man mit ihm Musik gemacht hat.
Er kam von der Bühne, das hat mich so schockiert, er kam von der Bühne in unser Labor in Rom, in der Pause. Harry Clark war schon da mit seinen Zigaretten und seinem Scotch. Und der schaute den Harry an und hat ein bisschen von uns die Besetzung ein bisschen weggeschaut, weil er wollte nicht die jungen Leute irgendwie stören. Aber ich habe deutlich ihm gehört, das war ein Scheiß. Und natürlich, ich habe gedacht, um Gottes Willen, waren wir so schlecht. Und dann habe ich den Produzent gefragt, die haben alles aufgenommen. Ich sagte, waren wir schlecht drauf? Ich sagte, vergiss es, er wird mit sich selbst nie fertig. Vergiss, it's okay. Just do your thing, stay with him, stay concentrated. He loves you, you love him, it's fine. Aber der muss auch seinen Zweifel haben. Ne? Ah, das war eine Scheiße.
Che vive in ozio come un grande signore. Le sue rendite oneste non penso non riceve. Le sue oneste che vanno sotto la neve. Rodolfo, io voglio dirti un mio pensiero profondo. Un freddo cane! Ed io, Marcello, non ti nascondo che non credo a suor della fronte!
Leonard Bernsteins Einspielung von Puccinis La Bohème, aufgenommen 1988 in Rom mit einem jungen und ziemlich amerikanischen Ensemble. Das hier war das Freundestreffen in der Mansarde im ersten Akt mit Jerry Hadley als Rodolfo, Thomas Hampson als Marcello und Paul Plischka als Colin.
Letztlich hat er ja, wenn wir gerade von Bohème sprechen, Oper eigentlich eher in Ausnahmefällen nur dirigiert,
ja,
oder? Nicht,
ja, Oper ist eine besondere Kunstform unter besondere Zustände. Ne?
Und das Grab waren nicht seine Idealzustände.
Das war Lenny nicht leicht, weil der Lenny so können und Genie wie er war, da muss man auf Schlittschuhe Spitzendenken und Choreografie fertig und so weiter. Und ich meine, ich versuche das irgendwie lustig zu beschildern, aber ein Dirigent ist der natürlich der Fokus und der führende Punkt und alles wird ausgemacht, aber letzten Endes ist er auch eine gewisse Verkehrspolizist manchmal.
Und, das heißt, als Dirigent in der Oper muss man die Sänger einfach auch tragen.
Und du musst irgendwie das größere Kontroll abgeben, oder vielleicht die feinste Kontrolle abgeben, weil das größere kontrolliert die feinste in dem Sinn, nicht? Und was auch immer. Und Geschichten waren schon vorhanden, dass das eine gewisse Learning Curve bei ihm war.
Dafür war er doch zu sehr zentriert.
Höchste Ebene, Entschuldigung. Okay. Aber es war schon sehr aufregend. Ich meine, so ein musikalisches Wesen hatte ich sicherlich nicht und schon lange. Es gibt ein paar anderen irrsinnige musikalische Leute, die ich so bewundere heute und erfahren gehabt haben. Aber der Lenny bleibt einfach so eine einmalige Erscheinung.
Opern zu dirigieren war also, das bestätigt Thomas Hampson hier, nicht unbedingt Bernsteins Lieblingsaufgabe. Vielleicht auch, weil er das Musiktheater eben eher aus Komponistensicht betrachtet hat. Eigentlich, sagte Bernstein über sich, hätte er bei seiner Liebe zur Poesie ein Liederkomponist wie Schubert werden müssen. Aber da sei ihm wohl immer sein Theaterinstinkt dazwischen gekommen und letztlich sei dann alle seine Musik eigentlich theatralisch gedacht. Einige wunderbare, echte Lieder hat Bernstein aber trotzdem geschrieben, zum Beispiel für seinen Zyklus Songfest.
Songfest war phänomenal, das war für die 200-Jahr-Feier von Amerika. Songfest ist eine Sammlung von amerikanischen Dichtern, die sind Teil lustig und Teil sehr konfrontierend, sehr viel mit den Gay-Thema zu tun.
Hier müssen wir vielleicht kurz mal ein paar Infos in Klammern zwischenschieben zum Thema Gay. Die Sache mit der sexuellen Identität war ein komplexes Thema in Bernsteins Leben. Seine Frau Felicia Montealegre hat er innig geliebt, aber er stand nun mal auf Männer. Eine Tatsache, die er tunlichst nicht an die große Glocke gehängt hat. Immerhin hatte er ja hautnah mitbekommen, wie sie beim New York Philharmonic ihren Chefdirigenten Dimitri Mitropoulos, Bernsteins Mentor und engen Freund, weggemobbt haben, seiner Vorliebe für Männer wegen. Leonard Bernstein hat damals davon profitiert. Er hat den Job dann bekommen und schnell mit Felicia eine Familie gegründet. Das ging dann mal mehr, mal weniger gut bis Mitte der 70er Jahre. Gerade zu der Zeit, als der Liederzyklus Songfest entstanden ist, hat Lenny sich sein Coming-out genehmigt und ist mit einem Mann zusammengezogen. Unter entsetzlichen Gewissensbissen und verfolgt von der Klatschpresse. Amerikas stets alerte Tugendwächter haben schwer zu kauen gehabt an dieser Entzauberung eines Sexsymbols. Ob Bernstein es heute einfacher hätte? Thomas Hampson sieht in der Hinsicht immer noch so einiges im Argen in seiner Heimat.
Wissen Sie, allmählich in mein eigenes Alter habe ich satt, über die verschiedenen Rechte zu reden. Die Schulenrechten und die Frauenrechten und die Schwarzenrechten und diese Rechte. Ich meine, entweder ist es Zivilrecht oder ist es gar kein Recht. Und besonders in Amerika, wo wir gegründet sind auf die Idee, dass all men are created equal, wo verdammt nochmal, put your money where your mouth is. Und das ist eine große Krise im Moment, glaube ich, in Amerika. Und der Lenny, das ist immer eine Krise. Und der Lenny war mittendrin. Nicht? Und das ist auch eine Aussage, dass er in diesem Stück, dieser Songfest, sagen wollte. Es geht um eine I pluribus unum, heißt das bei uns. Auf der Viele wird eine. Und das ist nicht eine Homogenität, das ist eine gleichgesinnte, tolerante, zivilrechtbesinnte Gesellschaft. Und das ist dieses Stück Songfest von verschiedenen Perspektiven.
Bernsteins persönliche Geschichte und Situation damals spiegelt dabei vor allem ein Stück, To What You Said, auf Verse von Amerikas großem Dichter Walt Whitman.
To What You Said ist eine besondere Gedicht. Ich zögere, weil es ist kein Gedicht. Es ist in der Zeit, dass der Lenny komponiert, Songfest komponiert hat, ist er ein Buch
entdeckt worden.
Es war ein neues Buch von posthume Texte von Walt Whitman. Nie davor gesehen. Und da drin ist eben diese To What You Said gelistet als Nummer was auch immer und ein Gedicht. Und er war begeistert von diesem Gedicht, weil es spricht genau von was ich spreche. Die Zivilrecht, aber auch die gebürtete Recht, ein Mensch zu sein, in welche Farbe, Neigung, Glaubenswelt Du bist, wer du bist und du hast das Recht, das zu sein. Es ist in dem Gedicht schon eher eine verborgene Botschaft an das Bedürfnis, schwul zu sein. Und das ist weil, und jetzt kommt die Geschichte. Ich liebe diese Gedichte, aber das Gedicht schien mir nie als Gedicht zu sein. Ich bin auch ziemlich vertraut in der Welt von Walt Whitman. Halte ich mal eigentlich als der allergrößte amerikanische Dichter, Punkt, aus, fertig. Und irgendwas stimmt nicht. Und ich wollte mal nachschauen. Und ich habe tatsächlich mit einer damaligen Wissenschaftler einfach die Sache nachzugehen.
Sie haben einen ganzen Essay darüber geschrieben dann.
Ich habe auch eine riesige Papier darüber geschrieben. Der Punkt ist es tatsächlich wahr, dass es war ein Brief, das er angefangen hat, zu schreiben an eine Frau, eine Engländerin, die die Witwe war von dem Biographer von William Blake, und sie wollte unbedingt nach Amerika kommen und ihm heiraten und pflegen und sorgen, was auch immer. Und der Walt hat das für gar keine gute Idee gefunden. Sie ist tatsächlich dann, die Frau Gilchrist ist tatsächlich dann nach Amerika gekommen. Ob sie jemals kapiert hat, um was es ging, weiß es gar nicht, aber die sind eng verbunden und was, sie ist immerhin nach Hause gefahren. Aber die haben tatsächlich ein Gespräch gehabt. Und er versucht irgendwie mehr oder weniger zu sagen, das ist nicht unser Leben zusammen.
Ich bin einer, der seinen Gefährten sanft auf die Lippen küsst, schreibt Walt Whitman, und einer, dessen Kuss beim Abschied erwidert wird. Ich führe diesen neuen amerikanischen Gruß ein. Schau dir die Liebe an, gewürgt, korrekt, höflich, immer misstrauisch. Schau hinein in die sattsam bekannten guten Stuben. Was bedeuten sie mir? Und was diesen jungen Männern, die mit mir reisen?
What you said, passionately clasping my hand, this is my answer. Though you have strayed hither for my sake, you can never belong to me, nor I to you.
Thomas Hampson mit To What You Said aus Leonard Bernsteins Liedsammlung Songfest auf Verse von Walt Whitman. In SWR 2 zur Person erinnert sich Thomas Hampson für uns heute an seine Freundschaft mit Leonard Bernstein.
Glauben Sie, dass die Zerrissenheit in Sachen Liebe, die sich ja in dem Stück irgendwie auch manifestiert, dass das auch ein künstlerischer Antrieb für ihn gewesen ist, den er vielleicht auch in gewisser Weise gebraucht hat?
Ich glaube, ja, sicher. Und ich meine, sein persönliches Leben war komplex, wie je komplex werden könnte. Aber der Lenny, mein Lenny, und das spreche ich wirklich so aus, war mir immer vorhanden von Lenny, sein Weltschmerz in sein Herz und Seele, dass Menschen so hässlich und ablehnend untereinander sein könnte. Nicht nur in Globalpolitik, aber in amerikanischer Politik, in Farbe, Rassen, Kulturpolitik. Es hat ihm echt wehgetan, manchmal zum Zorn getrieben. Und in die amerikanische Sinn, wenn das das richtige Wort ist, Gesellschaft, besonders hat immer noch 100 Jahre später durch die Augen Walt Whitman so haargenau gesagt, diese Abneigung, diese, bevor es zu weit geht, wie so, bevor es zu offen wird, bevor es zu Liebe wird, Liebe steigen wir zurück. Die Amerikaner, weil wir kein Sie und Du haben, alle glauben, dass man, hey Bill, how you doing, hat nicht mit Freundschaft zu tun. Ne? Und es gibt unausgesprochene Regelungen da, dass ich ehrlich gesagt nur wirklich verstanden habe, als ich hier in Deutschland gelebt habe, einige Jahre und sind meine Augen wirklich offen gegangen. Auch in unserer Dichtung. Ich habe so wahnsinnig viel über mich als Amerikaner und meine Herkunft dort und die Geschichte Amerika verstanden, weil ich eben in Europa gewohnt habe oder immer noch wohne. Und warum ich mich hier so zu Hause fühle, obwohl ich eine absolut gebürtige, idealistische, nach wie vor flammende Amerikaner sei. Ich bin halt ein Schizophren, was soll ich machen? Aber so war der Lenny auch. Und wir haben das diskutiert. Und wir haben die deutsche Literatur diskutiert. Wir haben diese Phänomen Kunst von Künstler, obwohl sie völlig verborgene persönliche Leben geführt haben oder Neigungen gehabt haben. Ich meine, der Lenny, der könnte stundenlang einfach nachdenken, warum Schumann und was für ein Leben das gewesen sein, als sicher zumindest bisexuell, wenn nicht total homosexuell. Und das hat nicht mit einer Liebe mit Clara zu tun, aber diese ganze Verhältnis an den Brahms. Aber irgendwie doch, was ihm auf dem Wasser gehalten hat, ist den Kunst und der Musik und so weiter. Und dann ein Wagner, dass der Lenny geliebt hat, aber natürlich ihm geekelt hat bis zum letzten Ecke, wie wir allen natürlich in diese Neigung. Ich meine, dieser Phänomen in uns als Menschen ist halt da. Ich verweigere, in den gegenwärtige Politik einzusteigen jetzt, aber diese verleutende Persönlichkeiten wie Napoleon, die sind nicht eigenartig. Die bleiben nicht in bloße Halcyon Erinnerungen. Die sind um uns herum und wir sollen verdammt nochmal aufpassen. Aber wenn wir abschneiden und absagen unsere Liberal Arts Education und wir entziehen die Künste als das Lehrplatz, das, wo die Levite gesund gegeben werden kann, sodass junge Leute die Perspektive von Menschen und Könnens und Dimensionen von das Tollste, aber das Übelste immer wieder lernen können, dann was sollen wir für eine Zukunft hier? Und das ist ein Kapitel aus dem Buch Leonard Bernstein. Ich bin ein absoluter Leonard Bernstein-Anhänger, aber er hat gekämpft für diese Gedanken und diese Rechte sein ganzes Leben lang. Und es hat ihm echt geschmerzt, bis zum Weinen in einer Vorstellung. Er hat das einfach wahnsinnig in sich getragen. The Age of Anxiety ist kein netter Titel. Wenn man die Age of Anxiety Symphony hört, man hört gut oder schlecht Leonard Bernstein schreiend, heulend, plädierend, freundlich, geärgert und alles in dem ganzen Spektrum. Menschen, bitte, hör doch auf.
The Age of Anxiety. Das Werk, von dem Thomas Hampson da so aufgewühlt erzählt, das ist Bernsteins zweite Sinfonie für Orchester und Klavier aus dem Jahr 1948. Anschluss dafür war W.H. Auden's buchlanges dramatisches Gedicht »The Age of Anxiety«, in dem sich ein paar Menschen in einer Bar in New York auf die Suche nach dem Sinn ihres Lebens machen. Bernstein hat immer wieder betont, dass der Pianist in dieser Musik er selbst sei, er persönlich. Mit all den Glaubens- und Sinnzweifeln, die diesen Leonard Bernstein sein ganzes Leben lang um- und angetrieben haben, hat er sich in Ordens Versen wiedererkannt. Das Setting kann man sich vielleicht als Edward Hopper-Bild denken. Isolierte Figuren im Neonlicht und die allgemeine Stimmung wird von eben jener Angst bestimmt, die damals auch in Amerika gern mit dem deutschen Wort Angst benannt wurde. Eine Weltangst, die ja auch verständlich ist, angesichts dessen, was Menschen Menschen antun können. Entremont und das New York Philharmonic unter Leitung von Leonard Bernstein mit einem Ausschnitt aus Leonard Bernsteins zweiter Sinfonie, The Age of Anxiety, inspiriert von einem Verswerk von W.H. Auden. Das ist eines der wenigen Stücke aus Bernsteins ernstem Repertoire, die wenigstens in diesem Jubiläumsjahr ab und zu irgendwo aufgeführt werden. Ansonsten bleibt es auch zu Bernsteins 100. Geburtstag dabei. In Europa, vor allem in Deutschland, ist seine Musik jenseits von West Side Story, Candide und Co. immer noch nicht angekommen. Die teils ziemlich herablassende Ablehnung seiner Kompositionen bei den einschlägigen Kollegen, die alles zu tonal, zu konservativ, insgesamt zu retro fanden, hat Bernstein extrem beschäftigt und auch tief verletzt. Woher kam diese kategorische Ablehnung von Bernsteins ernster Musik in Europa?
Adorno war noch immer wahnsinnig im Kopf. Die ganze Streit zwischen, was die Avantgarde sein soll, der Stockhausen war sehr lebendig, der Hans-Werner Henze, der auch. Ich würde behaupten, dass die Leute, den Lenny abgelehnt haben, sind genau zu teilen, in was die auch anderen diese Art abgelehnt hat. Irgendeine, der Lenny hat immer wieder Melodien geschrieben.
Er hat das eigentlich Problem, die ganze wahrscheinlich.
So ist es, aber Entschuldigung, schau doch den Samuel Barber an. Der Samuel Barber ist in Depression gestorben, weil seine Musik nicht wirklich wahrgenommen wurde, weil es nicht Serialmusik war, der hat die Tonrosen nicht gemacht und was noch immer. Die akademische, und das ist fast schwer zu sagen, weil es ist, ich will nicht die Akademie irgendwie schuldig machen, aber sagen wir die geschlossene Meinung, dass die tatsächliche, ernsthafte, gemachte Musik im ersten Sinne und erster Reihe eine Logik und eine Mathematik und alles, was noch immer, was völlig die Emotionen beseiten gelassen hat, das war nicht der Lenny sein Welt. Und natürlich die Leute, die waren am meisten in den 60er und 70er Jahren unterwegs, in der avantgardischen Szene, auch in Amerika. Die haben sehr viel zu verantworten. Ich meine, das war der John Cage. Ich meine, das war wirklich 30 Leute in ein Berkeley-Theater und mit dem Frühstück im Bad, nicht? Ich meine, das war wirklich ein was wir so liebt, so in Amerika sagen, die Birkenstock-Crowd, nicht? Die Birkenstock-Sandalen waren besonders von dieser Art Leute.
Trotzdem, die Birkenstock-Sachen kamen in Europa besser an als die Bernstein-Sachen.
Ja, so, das ist natürlich schade. Ich habe Birkenstock immer ganz sehr gern.
Für Sie, Thomas Hampson, ist ja der andere große Mentor unter den Dirigenten, einer gewesen, dessen Auftritte deutlich weniger theatralisch ausgefallen sind als die von Leonard Bernstein, Nikolaus Harnoncourt.
Was? Ich würde sagen, anders theatralisch.
Achso, ja, dann beschreiben Sie mal, was hatten die beiden auf den ersten Blick so unterschiedlichen Musiker, was hatten die denn gemeinsam, dass sie für Sie so wichtig waren?
Well, die haben dieselbe DNA von Neugier und fanatische, leidenschaftliche Wille, die Wahrheit zu verstehen, wie sie das verstehen können. Ich glaube einfach von Ästhetik her, dass es ist genau wie zwei große Maler stehen vor einem Bild und eine macht mit Strichen, Pointilliste und Pulsi aus dem Schatten und farbige Verwendung kommt das Bild voll im Gesicht und der andere steht da und nimmt eine ganz andere Bürste und brüscht einfach riesige Farbe und Landschaften und plötzlich aus diese drei oder vier Bewegungen steht ein Baum da und dann sowas. Ich glaube, der Lenny hat eine einfach grundsätzlich eine ganz andere Einstellung zu Legato und musikalische Bögen als der Harnoncourt. Ich habe einmal der Harnoncourt über den Bernstein gefragt und er hat nur ich habe ihn bestimmt und deutlich gefragt nach seinem Mozart. Und der hat den Lenny sehr gelobt und sagte, ja, es kommt auf einen anderen Resultat. Aber was ich so genieße an den Bernstein, ist die Ehrlichkeit, dass er die Sache angeht. Ne? Er ist überzeugt von was er sagt, das ist es. Er geht nicht auf eine Schule, er geht auf den Mozart.
Wir machen uns den Spaß und stellen die zwei nebeneinander.
Ja, so unterschiedlich.
Also mit dem Menuett, doch, das werden Sie gleich hören.
Also,
Menuett aus Mozarts Gemäuer.
Also Menuett sicher.
Mit wem wollen Sie anfangen?
Nein, bitte. Lass mich raten.
War jetzt Leonard Bernstein mit den Wiener Philharmonikern im Menuett aus Mozarts großer G-Moll-Sinfonie. Bernstein oder Harnoncourt? Thomas Hampson hat sich auf das Spiel eingelassen. Er kannte die Aufnahmen vorher tatsächlich nicht und hat natürlich richtig geraten.
Das ist der Lenny. Das ist dieser Legato, das ist dieser Inhalt. Aber die Ähnlichkeit ist in der Struktur verstehen. Es geht um Mozart immerhin, nicht? Und dass es nicht drüber gebügelt ist, aber dass jeder Ton wächst in den nächsten Kommen, ist sehr russisch. Vielleicht russisch-jüdisch, würde ich das sagen. Das, was ich meine von Legato. Wenn wir es an den Harnoncourt hören, ist der Tonumfang und der sogar der Echo selbst sofort nach dem Ton und das der Kadenz des Tonfall der Hanukkah immer wichtig. Yam da di da 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 di bom di da da da. Wir werden gleich hören und der Tanz dann kommt eher vor hier, dass der Menuet liest gegen die anderen Agogi von der Bernstein.
Tja. Da hat Tamsin, noch ohne die Hanukkah-Aufnahme gehört zu haben, ziemlich gut auf den Punkt gebracht, was hier jetzt gleich zu hören ist. Nochmal das Menuett aus Mozarts G-Moll-Sinfonie, diesmal mit Nikolaus Hanukkah am Pult seines Concentus Musicus. Und Thomas Hampson hat sich gleich anstecken lassen vom Drive seines anderen großen Mentors.
Der Struktur ist deutlich klar von den beiden. Dass das so unterschiedlich ist, dass diese Menuett, ich weiß nicht, wie es bezeichnet ist, ich kenne das Stück nur von Hören her, ich habe nicht studiert in dem Sinn, aber ich werde nach diesem Gespräch nochmal nachschauen, weil das fasziniert mich, weil wir sind eher so gewohnt in unserer allgemeinen Wahrnehmung von Mozart, eher den Tempo von Lenny. Ne? Und das war immer beim Hanukkah eine Erschöpfung. Und es wurde ihm immer vorgeworfen, dass er einen Effekt mal erzielen wollte oder einfach anders haben wollte. Und das ist einfach von Leuten, die nicht den Hanukkah verstanden hat. Das war nie. Ich habe nie das Wort Effekt aus seinem Mund gehört. Nie in meinem Leben. Und der Komponist Lenny hat ein ganz anderes Gespräch, aber das selber letzten Endes mit Herrn Mozart, als der lernende Musiker, spielende Musiker, Hanukkah. Aber beide haben zu Füßen Mozart gesessen. Überhaupt keine Frage.
Leonard Bernstein war, neben vielen anderen Dingen, auch ein politisch engagierter Zeitgenosse. Manchmal sogar ein politischer Aktivist. Er hat jedenfalls immer sehr deutlich Stellung bezogen. Für John F. Kennedy, gegen Richard Nixon, später gegen Reagan und George Bush. Er war oft und gern Gast im Weißen Haus zu Kennedy-Zeiten, auch weil er sich so wunderbar mit Jackie Kennedy verstanden hat und hat sich später den Einladungen von dort verweigert, weil er fand, dass in diesem für die Amerikaner so wichtigen Haus keine guten Hausherren saßen. Da fragt man sich schon, heute im Jahr 2018 mit einem Präsidenten Trump in jenem Haus, in dem einst Jefferson, Lincoln, Roosevelt und Kennedy gewohnt haben. Wie würde ein Leonard Bernstein darauf reagieren?
Ich frage mich manchmal, wenn Lenny heute noch da wäre.
Oh Gott, ich will.
What would Lenny do?
Blut. Blut auf der Straße. Und ich würde sein Jackett halten. Es fehlt uns die Instanz. Es fehlt uns des Glaubens an eine Person, der beinhaltet und repräsentiert das, was wir alle eigentlich letztens daran streben und glauben und das Gute und uns, was der Abraham Lincoln gesagt, the better angels of ourselves. We are in a time right now where the better angels of ourselves are being shut out. You know, wir sind gar nicht mal gefragt, mit denen zu reden. Ich meine, der White House in Amerika, Mitrus, ist nicht nur dieser Ort und nicht nur die Verantwortung, überhaupt dort gewählt und Präsident zu sein und was der Präsident für manche beinhaltet. Eben soll es für alle eine Instanz sein, nicht nur eine taktierende Politiker und agendabeladende Parteichef. Aber es ist auch eine Metapher, die Symbol des Gerechtigkeit und die Idealen, von welcher unser Grund, unser Land begründet wurde. Und das hat er nie verloren und das resoniert in mir auch. Ich, also älter und erfahrener als ich werde, ist das mir so näher und näher in meine eigene Blut und Bedürfnisse, meine eigene Programmatik irgendwie das zu, in eine lebendige Diskussion, ohne Polemik, einfach eine lebendige Diskussion. Und die Toleranz heißt, dass ich selbstverständlich neben einer, die eine völlig anderen Fahrt nimmt als meine, leben könnte, möchte sogar. Das ist Toleranz. Toleranz ist nicht, was wir aushalten, ist es, was wir unterstützen, dass wir gar nicht einmal selbst zustimmen können.
Das hätte jetzt auch Thomas Jefferson sagen können. Apropos, Thomas Hampson war auch schon mal Thomas Jefferson. 1600 Pennsylvania Avenue war 1976 Bernsteins letztes Broadway-Musical. In Momentaufnahmen durch die Jahrhunderte wird da die Geschichte des Weißen Hauses und seiner bedeutenden Bewohner erzählt, wobei Thomas Jefferson, diesem eingefleischten Kulturmenschen mit der Lust am guten Leben und an schöner Musik, gleich mehrere Szenen gewidmet sind. Hier plant er eine seiner legendären White House Partys, Thomas Hampson mit The President Jefferson Sunday Luncheon March.
I'm the music lover who added rhythm to ragout. And I've made my share of culinary innovations too. I brought waffles home from Holland, and they're going like hotcakes everywhere.
Waffles, hotcakes!
I brought ice cream back from Paris. Meringue glacé et chocolate
éclair.
And from Rome, I brought home qualche cosa deliciosa called spaghetti.
Spaghetti!
Favorite of all is the symphony I like to call Brown Betty.
Brown Betty!
So let's add a bit of cheer to the Sabbath atmosphere. And if God at times gets sick of chimes, he might be pleased to hear.
Thomas Hampson, die London Voices und das London Symphony Orchestra unter Kent Nagano mit The President Jefferson Sunday Luncheon March. Ursprünglich aus Leonard Bernsteins letztem Musical Pennsylvania Avenue. Das war ein kapitaler Flop, aber weil es so wunderbare Nummern darin gibt, hat man nach Bernsteins Tod eine abgespeckte, konzertante Version gebaut. A White House Cantata.
Sie waren jung, als Sie Bernstein kennengelernt haben, kann das sein?
Sehr.
Nein, ich meine sogar, Sie waren sogar noch ein Kind. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern. Das war die Erkennungsmelodie von Young People's Concerts.
Ah ja, klar. Aber ich habe das gelernt. Aber ich habe nie so schön gespielt. Ich sagte, es
war Claudio Arrau.
Aber wir haben alles gelernt. Ich wollte immer das lernen. Sogar als ich wieder zurück... Ich habe studiert als Kind. Und dann habe ich das abgelehnt, weil ich wollte Baseball spielen.
Wie so viele, ja.
Leider, ne? Wie viele, ne? Und dann kam ich zurück in meine Universitätszeit und ich wollte unbedingt wieder Klavier studieren. Und ich bin zu dieser großen Meisterin gegangen und sie haben mich mal quer angeschaut. Ich sagte, ja, aber bitte gib mir kleine Material von großen Stücken. Ich meine, ich möchte Mozart lernen. Und ich sagte, ich würde so wahnsinnig gern so weit kommen, dass ich sowas spielen könnte, ne? Ich bin beinahe gekommen.
Aber Young People's Concerts haben Sie gesehen im Fernsehen?
Young People's Concert habe ich gesehen in den Nachspielen.
Ja.
Ich war, die waren in den 50er Jahren, ich war dann geboren. Aber die sind immer wieder in den
60ern hat er
auch
noch
Jahren
gemacht.
In den 60er Jahren haben die immer gemacht. Meine Eltern waren nicht anhängig, aber ich habe schon ein paar gesehen. Oh, es war toll, der hat das Orchester auf der Bühne gehabt. Die Carnegie Hall war kanatervoll von jungen Leuten. Und er hat einfach gedreht zum Orchester, immer gespielt und dann hat er denen gezeigt. Er hat das Skript selbst geschrieben, manchmal das gelesen und er hat einfach Komponisten erklärt oder Perioden erklärt. Und ich meine, das ist toll, das ist jetzt, man kann das kaufen, man kann es sehen.
A sound, that's all. Higher or lower, louder or softer. A sound that can seem very different if I play it or if I sing it or if an oboe plays it. Or if a xylophone plays it, or if a trombone plays it. Very different. It's all the same note, only with a different sound. Now, all music is a combination of sounds like that one, and that one, and that one, and that one, all put together according to a plan. And the guy who plans it is called the composer, whether he's named Richard Rogers or Rimsky-Korsakov. He's the composer. And his plan is to put the sounds together with rhythms and different instruments and voices or whatever in such a way that what finally comes out is exciting or fun or touching or interesting or all of those together.
Glenn Gould, der hat sich das ja angeguckt und hat sich da so ein bisschen lustig gemacht und meinte, also immer wenn die Kamera auf die Tuba zoomt, dann hält die ganz bestimmt, der Tubaspieler hält ein Schild hoch, auf dem steht 10 Sekunden zum Countdown für das zweite Thema. Also Gould fand das nicht subtil genug. War das vereinfachend,
bitte,
was Bernstein da gemacht hat?
Können Sie sich vorstellen, wie ein Gespräch über die Wert des Mediens und die Verwendung dessen zwischen Leonard Bernstein, Glenn Gould und Herbert von Karajan. Na, das wäre ein Gespräch, oder? Ich meine, bitte, in der Zeit haben alle versucht, irgendwas was zu machen. Und ich meine, eine Notenschrift ist wie ein Google-Plan, Stadtplan der Landschaft. Man sieht, wie hoch es ist, man sieht, die Lage ist dort, man sieht, dass die Fahrt geht links und dann rechts und hat die Indizien, das wird so eine Steigung, das ist ja wunderbar. Aber bis man selbst wandert, ist es keine Wanderung, oder? Und das ist es.
Während diese Sendung hier läuft, sind Sie sehr beschäftigt, nämlich bei der großen Lenny-Gedenkfeier im Tanglewood. Das ist ja ein unglaublich wichtiger Ort für Bernstein gewesen, Tanglewood.
Meine erste Begegnung, mein erster Auftritt in Tanglewood war ein Feier für Lenny im Sommer 1991. Und dann bin ich immer wieder in Tanglewood gewesen. Ich liebe Tanglewood. Ich wünschte, dass es regnet ein bisschen weniger. Aber es ist ein zauberhafter Ort.
Bernstein liebte Tanglewood auch, diese Mutter aller Sommerfestspielorte in den lieblichen Hügeln der Berkshires in Massachusetts. Hierher ist er als junger Kerl im zu großen Jackett gekommen, um sich vom verehrten Serge Koussevitzky zeigen zu lassen, dass er tatsächlich zum Dirigenten geboren war. Und es ist schon ein bisschen romanhaft, dass Lenny hier in Tanglewood sein erstes richtiges Konzert dirigiert hat und dann, irgendwie vielleicht doch nicht zufällig, auch sein letztes. In dieser Phase sind ihm, diesem Energiebündel, die Kräfte dann doch sichtbar abhanden gekommen. Das letzte Konzert im August 1990, Beethovens 7. mit dem Boston Symphony Orchestra in Tanglewood, hat er kaum noch durchgestanden, hat phasenweise nur noch mit den Augen dirigiert, aber das Orchester hat eisern weitergespielt. Für ihn.
Haben Sie ihn in dieser ganz späten Phase nochmal getroffen?
Nein, ich war mit ihm eben in Sapporo und er kam von Sapporo zurück und dann ging er nach Tanglewood. Und ich weiß nicht, wo ich war in dem Sommer, aber nach Japan habe ich den Lenny nie wieder persönlich gesehen. Ich habe zweimal mit ihm gesprochen. Ich durfte ihn anrufen und fragen, wie es ihm geht, besonders nach der Ankündigung, dass er nicht mehr dirigiert. Und ich habe ihn angerufen, sag mir, wie ich irgendwie mitwirken kann, helfen kann. Kann ich irgendwas für dich tun? Nein, 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 mach's weiter. Ich komme zu Don Giovanni, ich komme zu... Really? Kannst du wirklich? Ja, ja, komm, mir ist ein bisschen schwach jetzt, aber ja, we'll see each other, don't worry about it. Das war Spätseptember und er war dann in zwei Wochen tot. Ich habe den Memoriam gesungen in Carnegie Hall. Ich bin nicht bei der Begräbnis gewesen, das war nur Familie. Was ich nie vergessen werde, eine der berührendsten Momente meines Lebens. Ich hab Simple Song gesungen mit MTT.
Aus Mass,
mit MTT. Am Schluss des Konzerts, und ich weiß gar nicht mehr alles, was an dem Konzert war, aber ich habe Mass gesungen. Und irgendwie geschafft. Aber ganz am Schluss, und das war ein Orchester gebaut von alle seinen Lieblingsorchestern, hauptsächlich New York Konzertgebouw, Wien, aber Berlin auch. Und die haben dann den Candide Ouvertüre ohne Dirigent gespielt. Ich meine, ich werde jetzt emotional. Ich meine, wir haben alle einfach geweint. Ich meine, es hat mich so erinnert, ich kann es wie als gestern, als ein siebenjähriger Bub, Begräbnis von John F. Kennedy und der kleine John, ne, hinter dieser reiterless Wagel mit dem Pferde, den Sarg zum Grab geschleppt hat, Pennsylvania Avenue runter. Ne. Und das war genau dasselbe. Ach, Dies war ein Moment. Man trägt in sich so Bilder und Momente.
Da ist er wieder, der Kloß im Hals. Irgendwie bewegt dieser Mensch auch fast 30 Jahre nach seinem Tod noch die Herzen. Für Thomas Hampson jedenfalls, das spürt man, ist Leonard Bernstein noch sehr gegenwärtig, seine Energie noch so spürbar, als wäre er eben erst zum Zimmer hinaus.
Aber so war der Lenny, so belesen, er war wissend, er war großzügig, barmherzig, aber auch dann wahnsinnig stark und wahnsinnig streng. Er war alles. Er war ein altes Leben, er war wie ein Shooting Star, ein Stern, der einfach durch die Nacht blitzt und wir sagen, ein fallender Stern. Dieser Asteroid oder dieser Stein ist schon seit Lichtjahren gefahren im Dunkel. Kommt zufällig in unsere Atmosphäre rein und brennt. Und wir sehen diese Brennung. Der Lenny ist schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte im Werden. Und wir haben diese irrsinnig helle, klare Existenz für 71 Jahre haben dürfen. Den Hanukkah haben wir ein bisschen länger haben dürfen. Ne? Mozart haben wir ganz kurz gehabt. Ne? Und so weiter. Aber die sind für mich alte Leben.
Wir hören zum Schluss nochmal Sie beide zusammen. Und dazu die Wiener Philharmoniker in Mahlers Ich bin der Welt abhanden gekommen.
Ja.
Aufgenommen im Wiener Musikverein, ein paar hundert Meter Luftlinie von hier, wo wir jetzt, 28 Jahre später, gesprochen haben. Danke dafür, Thomas Hampson.
Danke.
Thomas Hampson sang »Ich bin der Welt abhanden gekommen« aus Gustav Mahlers Rückertliedern. Leonard Bernstein leitete die Wiener Philharmoniker. Über seine Arbeit und seine Freundschaft mit Leonard Bernstein hat Thomas Hampson hier in SWR 2 zur Person erzählt. Mein Name ist Katharina Eickhoff und wenn Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, dann können Sie das eine Woche lang unter www.swr2.de einfach im Sonntagsprogramm bis zur Person durchklicken. Und natürlich gibt es uns auch in der SWR2-App. Hier folgen jetzt gleich die Nachrichten und danach gibt es einen Stapel neuer Bücher in unserem Literaturmagazin Lesenswert.